Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Heute mit dem ersten Gast hier, mit dem lieben Lars Erichsen. Er war schon mal hier bei uns, aber dennoch freut es mich natürlich, dass er hier nochmal sich die Zeit nimmt, hier mit uns gemeinsam heute Abend eine gemütliche Runde zu machen. Ich will gar nicht zu viel reden. Ich überlasse doch dir direkt das Wort. Lars, du kannst dich nochmal kurz vorstellen an alle Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du hier heute dir die Zeit nimmst, mit uns gemeinsam am Start zu sein.
Vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Freut mich auch, hier wieder dabei zu sein. Mein Name ist Dirk Nowitzki. Ich bin einmal NBA-Champion. mein Name ist Lars Erichsen. Ich bin begeisterter Trader, Investor. Ich habe einen YouTube-Kanal Erichsen und einen Tradermacher. Außerdem kennen mich vielleicht einige auch von Instagram. Und sehr gern mache ich auch meinen Podcast zweimal die Woche. Insofern, ich schimpfe hin und wieder auf die sozialen Medien, bin aber ziemlich gern dort vertreten und freue mich auf die Fragen und auf das Gespräch.
Freut mich auf jeden Fall. Super starke Sache auf jeden Fall. Du hast ja auch erst kürzlich auf Instagram die 30.000 geknackt. Also hier auch nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Es wird heute eine Fragerunde, also insgesamt der ganze Dezember für alle, die es auch nochmal interessiert. Das ist in der Regel eine Fragerunde. Das heißt, wir können viele Fragen aus der Community stellen. Ich habe schon auch auf Instagram Fragen gestellt. Heißt, hier werde ich auch von Instagram noch ein paar Fragen stellen. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Und zwar ist das auch von einem Stammgast hier im Livestream, den lieben Tommy Obmax. Die hat er nämlich auf Instagram gestellt. Woran erkennst du, dass es sich nicht nur um eine kurzfristige Korrektur handelt, sondern dass dein Trade nicht aufgeht? Das geht wahrscheinlich auch ein bisschen so in die Chart-Analyse, Chart-Technik, diese Frage. Sehr spannend das Ganze. Wie siehst du das?
Okay. Ich muss es dazu sagen, also es ist immer am besten, wenn man eine Entschuldigung dafür, dass man komplett döschig ist, schon mal vorweg schickt. Ja. Also egal, was ich für Unsinn rede, ich bin nicht schuld, aber ich habe es gerade dem Thomas schon gesagt. Ich habe heute einen Weisheitszahn rausbekommen. Ich werde versuchen, bei jeder Frage zu sagen, kannst du sie nochmal vorlesen?
Okay.
Aber kannst du mir bitte noch einmal vorlesen?
Ich lese sie nochmal vor, okay. Woran erkennst du, dass es sich nicht nur um eine kurzfristige Korrektur handelt, sondern dass dein Trade nicht aufgeht?
Oh, das erkenne ich vorher gar nicht. Also ich verstehe es so, wird das jetzt eine größere Korrektur oder ist es eine kleinere Korrektur? Ich orientiere mich ja, das hängt ein bisschen davon ab, also wo meine Ziele sind, wenn ich so etwas eingehe. Das kann ja auf sehr kurzer Zeitebene sein und da werde ich in der Regel Ziele haben, die näher dran sind. Und das kann auf größerer Zeitebene sein. Und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich arbeite ja gern mit Retracements. Und alles, was oberhalb des 23,6er Retracements stattfindet, egal auf welcher Zeitebene, ist halt eine kleine Korrektur. Die darf man aussitzen oder bestenfalls nutzt man genau den Zeitpunkt, um dann einzusteigen. Aber um die Frage korrekt zu beantworten, weiß ich vorher, wird das jetzt, so wie zum Beispiel bei den Elektroautoaktien jetzt gerade, heute mache ich da ein Video drüber, müsste seit 3 Minuten online sein. Wenn es eine Korrektur ist von 20% oder 25% oder ob da jetzt eine Blase platzt und die fallen 50% oder 60%, das weiß ich einfach nicht vorher. Mhm. Und ich muss einfach mit meinem Stop dafür sorgen, dass ich dann rauskomme und dass ich eben keine große Korrektur mitmache. Das ist das ganz Entscheidende. Mhm.
Also heißt konkret, du hast dann auch schon eigentlich, bevor du überhaupt den Trade machst, hast du auch wie ein Exit-Szenario, um deine Verluste einzugrenzen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist das, was ich als allererstes sogar habe. Ja. Ich habe nicht mal, könnte ja sagen, okay, Einstieg und Exit. Meistens entsteht aber die Spekulation, der Trade. Trade hört sich für mich immer so kurzfristig an. Das kann ja durchaus was sein, was über Wochen oder Monate geht. Die entsteht meistens erst, weil ich eine so schöne Stelle sehe, an der ich aussteigen könnte. Also es gibt doch diesen uralten Spruch, noch älter als ich, dass sich ein Profi zuallererst mit den Verlusten beziehungsweise dem potenziellen Verlust beschäftigt. Mhm. Ich glaube, dass es Privatanleger andersrum machen, ja. Aber das ist sicherlich ganz wichtig. Also diesen Stop brauche ich, ist nicht in der langfristigen Geldanlage, muss man ganz klar trennen. Ne? Wenn ich über langfristige Investments spreche, meine Aktien, aus denen ich sowieso nicht aussteigen will, da habe ich ja keine Stops. Aber bei allem anderen stehen die ganz am Anfang. Allem.
Also es ist eigentlich so, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt anfangen würde zu traden, und das heißt jetzt ja nicht Daytrading, das heißt, ich kann auch einen Trade heute eröffnen und in 3 Wochen schließen oder in 3 Monaten schließen, heißt, ich muss, bevor ich überhaupt da einsteige, wissen, okay, wo möchte ich gegen oben hin raus, wo möchte ich Gewinne realisieren, aber wo möchte ich auch auf jeden Fall raus, wenn ich bei -20% bin, da will ich schon mal safe raus, weil ich weiß nicht, ob es dann vielleicht noch weiter runterfällt. Also habe ich das richtig verstanden?
Genau, das Exit-Szenario, der Stop steht ganz am Anfang. Mhm. Vor allen Dingen, weil das ja auch genau die Variable ist, die meine Positionsgröße bestimmt. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, und das sollte ich vorher bestimmen, ich möchte damit maximal 1%, 2% oder 5% meines Portfolios verlieren, dann brauche ich ja irgendwas, woran ich mich entlanghangeln kann. Mhm. Und wenn ich einen Einstieg habe und wenn ich einen Stop habe, dann habe ich ja die Strecke. Also weiß ich, wie viele Stücke ich kaufen kann, um dann so und so viel verloren zu haben, wenn es schief geht. Also ja, genau richtig. Ja.
Wir haben jetzt auch noch eine spannende Frage, und das gehört auch so ein bisschen zu deinem Thema, und zwar Rohstoffe. Du machst ja auch einiges zum Thema Rohstoffe auf deinen Kanälen. Und der Hendrik Spitzer fragt dich sogar eine direkte Frage: Wie viel Gold hältst du prozentual selber? Und dann noch als Zusatzfrage: Bist du eher für physisches Gold oder halt Papiergold im Sinne von Euwax oder ähnliches?
Also, ich habe das Gold, was ich habe, eigentlich das physische Gold, alles gekauft, so um die Jahrtausendwende. Das waren jetzt weniger physische Qualitäten, sondern das hatte einfach damit zu tun, dass ich ja 98 war mein erstes volles Jahr im Trading. Und 98, 99 und 2000 waren sehr gute Jahre, weil die Dotcom-Blase immer weiter aufgebläht ist, bevor sie dann geplatzt ist im Jahr 2000. Was ich damit sagen will, das war für mich finanziell waren das gute Jahre, und ich hatte einfach Vermögen dann aufzuteilen. Und deswegen habe ich da Gold gekauft und ich habe es physisch gekauft. Der Anteil betrug, das ist der Anteil, den ich im Prinzip immer noch so, wenn mich jemand fragt, empfehle, ist zu viel. Aber wo ich sagen würde, den halte ich für vernünftig, irgendwas zwischen 7 und 12-13%. So, ja. Ich weiß, dass viele gerne mehr haben, und das ist ja auch völlig okay. Aber das ist bei mir physisch, und der Anteil wird zu dem Zeitpunkt eher 15% betragen haben. Jetzt ist er vermutlich etwas kleiner, einfach deshalb, weil Gold zwar gestiegen ist seitdem, sogar sehr schön gestiegen ist, aber der Aktienbereich ist halt noch stärker gestiegen. Und das ist der Grund. Ich habe es gerne physisch, so langfristig. Auf der anderen Seite gehöre ich allerdings jetzt auch nicht zu der Fraktion, die sagt, wenn du jetzt Xetra Gold kaufst, theoretisch kann ja der Emittent morgen und dann ist alles weg und so weiter. Also wenn man dann in dem Moment, wo man drüber nachdenkt, ist es vielleicht am besten, wenn man es wirklich physisch hat und dann bei sich im Tresor, Keller oder im Garten vergräbt. Wenn man damit leben kann, wenn man glaubt, dass der Emittent eben weiter besteht, dann kann man sicherlich auch Xetra Gold nehmen. Man kann sich ja auch direkt über Xetra Gold liefern lassen. Und Euwax Gold 2, glaube ich, auch. Kostet allerdings ein paar Gebühren.
Also ich mag mich noch an unser letztes Gespräch erinnern, und das hast du dort, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Wenn man sozusagen ein Trade mit Gold machen will, sprich auf das Wachstum spekuliert und da Gewinn auch realisieren will, dann lieber das Zertifikat nehmen für Euwax 2 oder was auch immer. Und wenn man wirklich da langfristig drin bleiben will, einfach für die Asset Allocation, auch dann lieber das physische Gold. Das fand ich einen sehr guten, sag ich mal, Anhaltspunkt, dass wenn man weiß, okay, ich will Gold long-term drin bleiben und das eigentlich nicht verkaufen oder so, wie jetzt zum Beispiel auch ich, dann lieber physisch. Und wenn ich damit auch ein bisschen handeln will oder auch mal nach einem Jahr verkaufen möchte, dann vielleicht eher eben so zum Beispiel ein Euwax 2 oder ein Xetra Gold. Fand ich sehr gut von dir auch letztes Mal, so als Base, kann man das sagen, so als Basic, so zum Entscheiden, was man möchte von den beiden Sachen.
Passt, genau. Man könnte theoretisch noch eine Stufe oben drauf packen. Man könnte natürlich auch sagen, ich möchte bei Gold nur von der Strecke von $30 profitieren oder sowas. Dann kann man natürlich theoretisch auch mit gehebelten Zertifikaten das Ganze nochmal kapitalschonender machen. Aber das ist dann, würde ich auch nicht mehr in den Bereich Anlage
dann verordnen. Das wäre dann Spekulation, sondern,
Genau, ja. Ja.
Also schon mal sehr spannend, so diese 10%, also ungefähr 10% habe ich jetzt so rausgehört, plus, minus, je nachdem, finde ich eigentlich auch, kann man so längerfristig einplanen. Vielleicht auch noch so als Zusatzfrage, das bekomme ich zum Beispiel sehr oft die Frage, ab wann denn sich Gold lohnt? Also ich habe so für mich persönlich so gemerkt, Gold lohnt sich halt wirklich erst, wenn du ein bestimmtes Vermögen hast, weil du ansonsten halt viel zu kleine Stückelungen kaufen musst und das dann exorbitant zu teuer ist, vor allem wenn du es physisch haben möchtest. Und bei mir war das so bei 100, 150.000, so 200.000 in dem Bereich, wo es dann langsam angefangen hat, Sinn zu machen, weil du dann halt auch eine ganze Unze mal kaufen kannst, zum Beispiel quartalsweise oder so. Wie siehst du das? Denkst du, da gibt es so ein Mindestbetrag, wo du sagen würdest, ab dann macht Gold Sinn oder davor ist Gold eher weniger was für den Anleger?
Also ich sag mal, davor sollte man zumindest darauf achten, also es kommt ein bisschen auch aufs Alter an, finde ich. Also wenn ich jetzt sehr, sehr jung bin, dann kann ich natürlich auch, also wir wissen ja, dass die langfristige Rendite von Unternehmensanteilen, von Aktien besser war als die von Gold. Das macht ja auch Sinn, dass Produktivkapital mehr ist, mehr wert ist im Laufe der Zeit als irgendein Metall, was wir da aus der Erde buddeln. Aber ich kann natürlich auch, zum Beispiel meine Tochter, die ist 19 Jahre alt, hat die noch kein großes Vermögen, solange ihre Eltern immer wieder sicher landen. Mhm. Und B, natürlich, die hat einen monatlichen Sparplan und spart in ETFs. So, wenn die sich jetzt ein bisschen was dazu verdient, so wie diesen Sommer, weil sie Zeit hatte nach dem Abitur und so weiter, und die hat da 3.000, 4.000 Euro, dann ist der doch, ich glaube sogar, dass es ein bisschen mehr ist, aber die hat ja, ihr ist doch völlig egal, wenn der Aktienmarkt crasht. Sie muss doch gar nicht diesen Gedanken haben, okay, wenn eine Systemkrise mal kommen sollte, dann ist mein Gold da. Da ist doch gar kein Vermögen abzusichern. In dem Moment, da gebe ich dir recht, wo man sowas hat wie ein Vermögen, wo man sagt, ich habe Sorge, dass in einer bestimmten Marktphase dieses Vermögen in irgendeiner Form beeinträchtigt werden könnte, negativ. Dann kann man es absichern mit Gold. Aber wenn ich 19 oder 20 bin und ich habe passend dazu ein nicht so großes Vermögen, mir ist doch der nächste Crash völlig egal. Für meine Tochter ist es doch perfekt, wenn wir in den nächsten 10 Jahren möglichst 2-3 Mal einen riesengroßen Crash sehen, weil die ja sowieso nicht in den nächsten 10 Jahren auf ihr Vermögen wahrscheinlich zugreifen will, sondern die freut sich ja, wenn sie dann billig kaufen kann. Ja. Also ich würde dir da zustimmen. Insbesondere würde ich die Unterscheidung machen, weil ich glaube, viele deutsche Anleger oder vielleicht auch die Österreicher, die Schweizer, kaufen halt gern Silber. Und das kann richtig teuer werden. Mhm. Also mitten im März, klar, wenn ich da überlege, was da für Preise bezahlt wurden für Silberunzen, das ist ja total crazy.
Also ich habe kein Silber gekauft. Also.
Es war halt bei mir noch steuerfrei. Es gab ja diese Mehrwertsteuer drauf ist ja erst seit ein paar Jahren. Die gab es ja zur Jahrtausendwende noch nicht. Insofern habe ich meine Silberbestände also ziemlich günstig kaufen können. Aber ich finde auch, das ist ein echter Nachteil, den man da hat. Und insofern, das würde ich dann erst, wenn man wirklich sagt, ich möchte es unbedingt haben, erst auch bei größeren Summen vielleicht umsetzen. Oder wenn es mir sowieso darum geht, Silber zu verkaufen, wenn sie das nächste Mal auf 50 oder 150 Dollar laufen, dann habe ich ja schon eine klare Verkaufsabsicht und dann kann ich auch ein börsengehandeltes Produkt nehmen. Da brauche ich mir nicht teure Münzen kaufen.
Genau. Sehe ich genau auch so. Finde ich sehr gut. Wir haben jetzt hier auch noch eine Frage, die ist auch zum aktuellen Thema natürlich spannend und ich glaube, die wird fast bei jedem Gast wahrscheinlich gefragt. Und zwar, bist du in Kryptos investiert, Bitcoin etc. und Co. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, ein neues All-Time-High bei Bitcoin gerade gehabt oder fast. Und ja, wie stehst du zu dem Thema oder machst du da einen Bogen um die Kryptos oder wie siehst du das, Lars?
Nee, mir gefallen. Ich bin kein Krypto-Experte, insbesondere nicht
für die
verschiedenen die es da gibt. Aber ich kann mich ansonsten sehr gut damit anfreunden. Ich bin in Bitcoin investiert, ich bin in Ethereum investiert. Und da ich das schon ein bisschen länger bin, ist der Anteil relativ schnell. Das war am Anfang ein Anteil, der war kleiner als der Anteil meiner physischen Goldbestände. Der hat jetzt allerdings schon gleichgezogen. Das liegt einfach daran, aufgrund des Wertzuwachses. Und also wir könnten natürlich ganz lange drüber sprechen. Bei allen Risiken, die sicherlich bestehen, ist für mich Bitcoin eine Chance, ganz klar. Ich bin da ganz bewusst investiert und auch Leser von mir, weil ich mir, also zum einen kann ich, wenn ich mir das technisch anschaue, es ist einfach ein wunderschöner Chart. Und zum anderen sehe ich ist der Markt einfach so klein noch, dass wenig Volumen, wenig Kaufvolumen reicht, um hier die Preise vermutlich noch höher zu treiben. Mhm. Aber, und der Preis, den man bezahlt für Bitcoin, ist Volatilität. Wenn man das nicht abkann, ich meine, wir hatten, glaube ich, gestern eine Schwankung, das sieht man dann am nächsten Tag gar nicht mehr, aber wir hatten eine Tagesschwankung, glaube ich, von 12% oder sowas. Das muss man auch abkönnen. Also insofern, das ist kein Aufruf hier, mit 10% seines Vermögens um Kryptowährungen zu gehen. Wenn in 2 Tagen eine Nachricht kommt, dass Kryptowährungen von der EZB, also Kryptos können nicht verboten werden, weil sie ja dezentral sind, aber der Handel oder sonst irgendwas, das muss man abkönnen. Man muss sich das irgendwo auch leisten können. Deswegen macht es gar keinen Sinn, sich mit Kurszielen schön zu rechnen. Aber jetzt habe ich so viel Negatives gesagt. Ich mag Bitcoin und ich mag Ethereum.
Also ich muss auch sagen, ich sehe es auch mehr als eine Chance, weil die Downside ist ja limitiert, wenn du jetzt nicht irgendwie hebelst oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt schon eine heiße Sache, weil es hat so viele Dinge und wie du schon noch gesagt hast, es könnte verboten werden in Anführungsstrichen und das wäre dann auch schon mal ein Thema. Aber ich finde es auch eine spannende Sache, aber es ist halt eine heiße Sache. Ich würde jetzt da auch nicht irgendwie jetzt sagen, hey, 10% einmal rein und dann Worst Case ist das in einem Jahr fast schon weg, weil man halt Worst Case im Tief verkauft wegen Panik, weil da macht man dann auch in real gesehen die Verluste, wenn man dann aus Panik dann verkauft, weil irgendwie die Hälfte weg ist. Und auf jeden Fall, also ich finde es eine spannende Sache, wo man reinschauen kann, aber ich würde jetzt nicht irgendwie, also ich würde dann lieber bei den Aktien bleiben, bei soliden Investments längerfristig dann auch denken und vielleicht als Spielerei nebenbei vielleicht ein bisschen Bitcoin, Ethereum oder was es da nicht alles gibt, sich mal anschauen, aber nicht irgendwie jetzt sagen, hey, all in Bitcoin oder so.
Nee, das wäre auch, vor allen Dingen auch, ich unterscheide ja immer zwischen 2 Disziplinen. Also die eine Disziplin ist ja für mich die langfristige Anlage und ich glaube, für die meisten ist sie auch geeignet, weil ganz viele vielleicht auf die Frage antworten, willst du schnell reich werden? Ja, aber es einfach viele Menschen gibt, die eigentlich gar keine Neigung haben zur Spekulation, weil es ihnen wehtut, wenn Geld weg ist. Das muss man, damit man erfolgreich auch spekulieren kann an der Börse, muss man das aber auch abkönnen. Ansonsten macht einen das ja irgendwann fertig. Und gerade Bitcoin, da kannst du auch noch 24 Stunden drauf schauen. Und so wird da auch kein Schuh draus. Also man muss dann wirklich sagen, wenn man es jetzt charttechnisch betrachten würde, okay, ich gehe dann vielleicht raus, wenn sie unter 12.500 fallen. Das wäre dann wirklich auch charttechnisch negativ. Aber das ist halt ein Stop, in Anführungszeichen, der richtig weit weg ist. Und insofern, wenn man sich der Risiken bewusst ist, finde ich es ganz interessant. Und wir sind halt von dem Hype-Status, den wir 2017 hatten, doch noch einiges entfernt. Also da kann ich mich erinnern, da gab es unter etwas kritischeren Videos von mir, da gab es mal richtig Haue. Da sind wir noch nicht. Also, aber es könnte die nächsten Wochen und Monate durchaus noch spannend sein.
Also ich finde
es auch, noch mal sagen, auf Twitter, erstaunlicherweise, also ich finde, dass man teilweise, wenn man sich darüber informieren möchte, auf Twitter da ein paar Jungs oder vielleicht auch Mädels findet, die da wirklich ganz gut informieren. Finde ich auf YouTube im deutschsprachigen Raum weniger. Sagen wir so, wer das ein bisschen reflektierter betrachtet. Also das ist dann immer nur absolut pro oder contra. Ja, ich habe jetzt nicht alle Videos gesehen, aber ich empfehle ja selten Twitter, aber da finde ich, da gibt es doch ein paar ganz gute.
Ja. Also ich muss zum Beispiel auch ehrlich, okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Mann, ich habe gerade einen Kommentar gelesen und den Faden verloren. Nee, genau, jetzt weiß ich wieder. Ich finde es aktuell zum Beispiel interessant. In den letzten paar Monaten haben ja auch einige Unternehmen, jetzt zum Beispiel Square, glaube ich, 1% ihrer Assets in Bitcoin reingeschickt. Das waren irgendwie 4.700 Bitcoins. Und das finde ich halt schon relativ krass. PayPal akzeptiert ja jetzt auch Bitcoin, wie ich das verstanden habe. Das sind halt dann schon, ich sage jetzt mal, nicht irgendwelche kleine Pommesbuden, die jetzt einen Move machen in Kryptowährungen und das dann auch öffentlich natürlich in den Medien da ist oder präsent ist. Und das ist dann in meinen Augen auch schon nochmal ein anderes Level. Ja, also das ist dann nicht mehr so, dass nur die kleinen Spekulanten, die Putzfrau von nebenan jetzt in Bitcoin rein investiert, sondern große Unternehmen da wirklich auch Geld reinstecken und da eine Zukunft drin sehen und da wirklich auch mehr Kapital bewegen. Das finde ich auch sehr spannend.
Das ist ein super Punkt, Thomas. Wenn man sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat und man sagt, man möchte sich mit dem Thema einfach mal neutral nähern. Die meisten kommen ja immer mit einem, mit so einem Bias oder einem Bias, also gehen hin und sagen, ich finde Bitcoin scheiße und jetzt suche ich mal, warum ich die eigentlich scheiße finde und andersrum. Oder ich finde Bitcoin super und jetzt suche ich mal möglichst vielen Leuten, die mir erzählen, wie super das ist. Ich finde ein Interview ganz interessant, ich gebe zu, das ist pro Bitcoin, aber da sind da sind doch einige Fakten ganz gut beleuchtet und zwar der CEO von MicroStrategy. Ich müsste jetzt im Hintergrund einmal...
Ist auf YouTube das Video oder wo?
Das gibt es auch auf YouTube, ich glaube von Real Vision TV. MicroStrategy hat nämlich, das ist seine Firma. Ja? Also klar, die haben dann ja immer ein Board und so weiter, gehört ihm nicht mehr allein.
Also das mit 200.000 Aufrufen, Bitcoin Infiltrates Corporate America. Heißt das Video so?
Ist das mit Michael J. Saylor?
Ja, genau. Und Raoul Paul.
Raoul Paul. Ja, das, also erstens ist Raoul Paul, ist ja ein ehemaliger Hedgefondsmanager von Goldman Sachs, ist ganz interessant. Der ist übrigens gerade, also ich höre ihn sehr gern, er ist ein Makro-Guy. Allerdings jetzt dreht er schon ganz schön auf. Er hat gerade gesagt, er hat dann auch noch sein letztes Gold verkauft, weil er all in Bitcoin sein will.
Jetzt ohne Witz.
Man muss dazu sagen, das muss man sich auch leisten können, wenn man natürlich, Real Vision TV ist die Plattform, die er gegründet hat, haben auch manchmal freie Beiträge, sind wirklich ganz gut, ist englischsprachig, der hat natürlich auch einen soliden Cashflow. Das heißt, wenn der jetzt all in geht und sein Geld ist weg, verdient er in den folgenden Monaten wieder ganz gut und kann sich das leisten. Er ist ein absoluter Anhänger, aber die Punkte, die Sie da besprechen, und Michael J. Saylor ist, wie gesagt, Gründer und CEO von MicroStrategy, der hat einfach mal das Cash von der Firma, 500 Millionen, glaube ich, genommen und hat in Bitcoin das investiert. Das muss er auch erstmal bringen. Also,
da musst du die Eier dafür haben. Also,
ist ein paar Monate her, insofern momentan könnte er einfach Cash machen und hätte 500 Millionen verdient. Aber ich glaube, vermutlich denkt man dann nicht mehr so. Also ich glaube auch Jeff Bezos guckt nicht abends auf seinen Kontostand, was er jetzt verdient hat heute an Zinsen oder sowas. Ich glaube, es ist dann irgendwann auch egal. Aber also was ich damit sagen wollte, wir wollen wahrscheinlich nicht nur über Bitcoin sprechen. Das Interview ist total spannend und wenn man auf Twitter Raoul Paul folgt, erfährt man eigentlich auch einiges über Twitter. Und wenn man die Kommentare schaut, dann sieht man auch immer mal, dass es ein paar Leute gibt, die gar nicht so ganz übereinstimmen damit. Aber das ist ja auch okay.
Also ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Ich habe es jetzt auch gepostet für die Community. Super, sehr spannend.
Super spannend, die beiden. Er erzählt auch, wie er anfängt mit der Firma. Und er sagt vor allen Dingen auch, ich kann natürlich 500 Millionen nehmen und ich kann jetzt in diesem Markt irgendeine Übernahme machen, von der ich jetzt schon weiß, dass die Scheiße nochmal viel zu teuer sein wird. Da kaufe ich doch lieber Bitcoin. Ja, weil ich irgendwie cool. Musste erst mal machen.
Aber eben, also finde ich spannendes Thema. Aber ich habe jetzt noch eine andere Frage und zwar hat der Hiko34 die jetzt gerade gestellt. Er ist hier auch Stammgast auf diesem Kanal und zwar schreibt er, hey Lars, folge dir auf deinen beiden YouTube-Kanälen, halte viel von deiner Meinung, natürlich Nachricht, mache mir auch meine eigenen Gedanken. Was hältst du von Tesla und weißt du, wie das abläuft mit dem S&P 500?
Also vielen Dank erstmal. die Aufnahme, die genau. Also wird ich kann dir das Datum gar nicht sagen.
glaube, ist es nicht der 21. Dezember oder habe ich da gerade völlig was Falsches im Kopf? Aber irgendwas
kann durchaus Dezember sein. Also, ich weiß, dass die immer auf den Stichtag dann passieren. Man darf nicht vergessen, dass die entsprechenden Indexfonds, vielleicht geht das ja in die Richtung, die dürfen ja vorher schon kaufen. Das haben die extra in ihren Statuten, weil natürlich sonst Tausende von ETFs alle an dem Tag Tesla kaufen würden und alle anderen kaufen vorher und die sind die Trottel. Also zum einen ist es ja mehr als die Hälfte aller ETFs, bildet das ja synthetisch ab. Ist im Übrigen gar nicht so gefährlich. Also ich weiß, alle stehen auch physisch replizierend, aber am Ende kommt es eigentlich fast aufs Gleiche hinaus. Anderes Thema. Und Tesla, habe ich eine Hassliebe. Tesla, ja, ich meine, was soll ich denn sagen? KGV 580 ist kein Stäbchen, ne? Stäbchen. Und ich glaube, fürs nächste Jahr, und da sind die, ich habe mir die Earnings, also die Schätzungen angesehen fürs nächste Jahr und habe geguckt, ob das KGV aufgrund der Annahmen von Tesla oder aufgrund von Analysten genommen ist. Nee, wenn man das annimmt, was Tesla selber sagt, dann beträgt das KGV nächstes Jahr nur noch 220.
Nur noch
220. Ja, aber der Optimist wird sagen, siehst du, ist nur noch die Hälfte. Also, ich kriege das im Leben nicht zusammen, wie ich das fundamental machen soll. Und die Lieblingsantwort, zumindest unter meinen Videos, lautet dann immer, ja, Tesla ist doch kein Automobilverkäufer, das ist doch ein Technologieunternehmen. Mhm. Und dann frage ich eigentlich immer freundlich nach, da kommt dann aber nichts. Ja, aber ich dachte, Technologieunternehmen müssten auch Gewinn machen und so würde sich ein KGV ergeben. Aber okay, ist egal, Tesla ist auch eine Religion. Und das Schlimme ist, ich sehe den Chart und ich mache darüber heute ein Video mit drin, dass ich sage, eigentlich würde ich gerne Tesla kaufen. Ich kann die jetzt bei dem Kurs nicht kaufen. Aber ich kann natürlich, also wenn es nach mir ginge, würden sie einmal so bis 270 fallen. Ich weiß nicht, ob das passiert. Sie sind aktuell, weiß ich nicht, bei 580 US-Dollar oder so, oder 550. Weil auch da muss ich sagen, als technischer Analyst, der Chart ist grandios schön. Und vielleicht kommt ja bei Tesla noch irgendwas hinzu, was dann rechtfertigt, dass die Aktie tatsächlich mal in ein paar Jahren so viel wert ist. Aber der Chart sieht einfach super aus. Und es gab tatsächlich schon mehrere Fälle in der Vergangenheit, wo ich Aktien nur deshalb gekauft habe. Weil letztendlich ist im Chart ja jede Information enthalten. Ja, das sind ja nicht, das sind ja Preise, die entstehen aufgrund von Leuten, die sich durchaus auch fundamentale Gedanken gemacht haben. Und ansonsten kann man nur sagen, ich meine, nicht mal die aktuelle Korrektur macht die Aktie richtig mit. Mhm. Ich glaube, die Frage war, was hältst du von Tesla? Also, als langfristiges Investment ist sie mir viel zu teuer. Wenn sie billiger wäre, möglichst so halb so viel wie jetzt kosten würde, da hätte sie ja immer noch ein KGV von 200 oder etwas mehr im Moment, dann würde ich sie wahrscheinlich kaufen.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe da auch eine Story dazu, wieso ich damals noch vor Split eine Aktie gekauft habe. Und zwar, ich habe die ja verlost auf Instagram. Also ich habe jemandem verschenkt schlussendlich. Und ich habe mir da gesagt, wenn ich schon eine Tesla-Aktie verschenke, dann will ich mir nicht in den Kopf schießen, weil ich diese Aktie verschenkt habe, weil die irgendwann, egal wie teuer sie sein wird, habe ich gesagt, ich kaufe mir dann auch einfach eine rein in mein Casino-Portfolio. Dann bin ich safe, habe meinen Seelenfrieden, habe einer Person die Tesla-Aktie geschenkt, habe sie mir selber auch ins Depot gelegt. Ich habe sie damals, glaube ich, für 1.300 gekauft, also ungefähr um die, jetzt wäre das so bereinigt, 250 wäre es, also um den Dreh, das, was du noch vorhin gemeint hattest. Und ich meine, jetzt wäre sie ja schon fast auf 3.000 US-Dollar, wenn man sie pre-Split anschaut, was absolut crazy ist, ja. Und also ich finde, Tesla ist wirklich, also ich finde es crazy. Also ich glaube, es ist ja größer aktuell marktkapitalisierungstechnisch als alle Automobilhersteller in Deutschland, oder? Also alle zusammengezählt. Ja. Das ist crazy.
Ich glaube auch. Ja, das, man muss dann am Ende akzeptieren, was man kauft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch schon mehrfach in der Vergangenheit gesagt habe, das kann nicht gut gehen. Insofern halte ich jetzt einfach meine Klappe. Mhm. Also, das sage ich nicht. Ich sage es nicht nochmal, aber soll sich dann jeder selbst sein Bild machen am Ende. Ich kann die auf diesem Niveau nicht selber kaufen. Ich hätte sie gerne früher gekauft.
Aber du hast auch für andere. Du hast also dann nicht irgendwie so ein Portfolio, wo du sagst, hey, da packe ich jetzt einfach Aktien rein, die schreibe ich direkt ab, wo ich sie kaufe. Also bei mir ist das zum Beispiel das Casino-Portfolio. Da packe ich dann wirklich einfach Aktien oder Investments rein, wo ich mir sage, hey, die 1.000 oder 2.000 Franken, die ich jetzt da reinballere in diese Aktie, das ist wie schon abgeschrieben von Anfang an. Die nehme ich dann einfach mit als High Risk. Zum Beispiel heute habe ich mir 1.000 Xiaomi, glaube ich, spricht man es aus, Aktien geholt. Aber das ist dann für mich in diesem Casino-Portfolio drin und das ist wie, das Geld ist fix abgeschrieben. Das erwarte ich nicht mehr zurück. Das ist ein Gamble und darum auch der Name Casino-Portfolio. Du hast nicht sowas in der Art, weil da würde ja zum Beispiel eine Tesla jetzt reinpassen. In die würdest du ja nicht normalerweise rein investieren.
Also, ich könnte Tesla jetzt nicht mehr. Jetzt könnte ich sie ja nicht mehr reinpacken. Ich habe sowas wie. Also ich habe kein eigenes Portfolio dafür, sondern es ist in meinem aktiven Portfolio, läuft das mit. Turnaround-Chancen, das sind allerdings meistens deutlich kleinere Werte, über die ich auch schwer berichten kann, weil ich einfach nicht, zumindest in dem Moment, wo ich berichte, vielleicht an einem deutschen Börsenplatz in irgendeiner Form dann den Kurs zu sehr beeinflussen. Das möchte ich nicht. Und vor allen Dingen müsste ich dann auch bei solchen hochspekulativen Sachen, wo mein Stopp ja vielleicht null ist oder ich auch sage, okay, dann bin ich eben 70% im Minus, müsste ich die dann auch seriöserweise immer weiter verfolgen. Und das kann ich im freien Bereich einfach so nicht machen. Ich habe solche Sachen, allerdings sind die dann meistens an irgendeinen, wie soll ich sagen, an Investment Case gebunden. Das heißt also, ich habe zum Beispiel im April oder Mai so einen Flughafenbetreiber, also Flughafenabwickler gekauft. Wenn das noch 12 Monate so weitergeht, dann bleibt von dem nichts übrig, dann geht wahrscheinlich das Cash aus. In dem Moment, jetzt kam schnell genug die Impfstoffnachricht, jetzt bin ich mit dem Wert, weiß nicht, 90% oder sowas im Plus und jetzt halte ich den einfach weiter. Wenn die Welt anschließend sich wieder erholt, der muss dann nur wieder in seine Region von früher, dann hast du halt da ein paar 100%, aber ich verkaufe den dann auch aktiv wieder. Mhm. Also sozusagen so eine ewige Turnaround-Story habe ich dann nicht, sondern es ist dann schon ein bisschen aktiverer Ansatz.
Also ist so mein Casino-Portfolio ist so ein bisschen... Also es hört sich ein bisschen doof an, aber es ist wie, du versuchst aus eine von 10 Aktien oder eine von 20 Aktien ist dann die nächste Amazon, so übertrieben gesagt. Und darum, das Geld ist ja dann, wie gibt es da den Begriff, irgendwie so Startup-Portfolios oder das machen ja auch solche Startup-Investoren, wo dann eigentlich ein Investment holt das Vielfache raus von den anderen 9, die fehlgeschlagen sind. Und das ist so ein bisschen der Approach von dem Casino-Portfolio.
Finde ich total gut. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich so Zuschriften bekomme, dass bei zu vielen Anlegern, nicht bei deinen, die du hier hast, die sind ja informiert, aber das ganze Portfolio nur nach Turnaround und Casino aussieht.
Das ist dann krass.
Und das ist natürlich dann ein echter Fehler, weil man darf eben nicht vergessen, selbst die richtig, wie du es genau gesagt hast, selbst die richtig guten Venture Capital, also so Peter Thiels oder so, die so bei Facebook mit drin waren oder bei Palantir oder sowas, heißen die so? Werden die so ausgesprochen?
Ich weiß es nicht.
Ich habe, glaube ich, noch kein Video drüber gemacht, deswegen nicht Palantir. Erinnert mich immer an Palatschinken. Aber das ist was anderes. Also selbst solche Jungs haben dann ein Portfolio, wo mehr als die Hälfte einfach nichts wird. Und dann machen die ein, zwei Finanzierungsrunden mit und es wird einfach nichts. Und die haben ein Netzwerk und trotzdem wird das nichts. Und wenn man dann als Privatanleger glaubt, naja, ich kaufe mir einfach 10 Aktien, die alle schön runtergeprügelt sind oder die noch keine Gewinne machen und damit glaube ich, wird man dann, wenn man Glück hat, geht es mal gut, aber das ist nicht der Weg, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Und insofern, ich finde es genau richtig, so wie du das machst, wenn man es eben auch so betrachtet und dann abschreibt und dann das macht ja sicher auch Spaß. Also ich hatte so viele 1000%, da hatte ich nicht. Aber bei dem, wo es dann gelingt, ist es schon cool. Da muss man ja nicht so viel einsetzen und hat trotzdem irgendwann ein Lächeln im Gesicht. Ne? Ja,
auf jeden Fall. Aber hier die Community ist natürlich eher längerfristig, auch Vermögenserhalt. Ich meine, die wichtigste Regel ist ja auch, kein Vermögen langfristig zu verlieren. Und das muss dann im Verhältnis sein, dieses Casino-Portfolio zum Gesamtvermögen, wenn man sowas in der Art macht. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, hey, da packe ich jetzt mein ganzes Geld rein, sondern es ist wirklich ein kleiner prozentualer Teil. Also das ist auch so ein Punkt, glaube ich, weiß nicht, wie du das siehst, weil wir kommen jetzt langsam zum Ende. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen einwerfen. So diese absolute Sicht auch, also sprich auf absolute Zahlen und das Prozentuale. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mit der Zeit, je mehr Vermögen man ja auch hat, umso mehr sollte man auch prozentual darauf achten. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 500 Franken investieren würde, zum Beispiel eben in Xiaomi, Das wäre schon für viele vielleicht viel, aber prozentual in meinem Vermögen würde das, also selbst wenn es ein 10-Bagger mal 20 wird, macht das nicht so einen Unterschied. Das heißt, ich muss dann auch schon sagen, okay, ich muss vielleicht dann doch schon eher so 2.000, 2.500, 3.000 investieren, dass es dann überhaupt auch Sinn macht und signifikant wieder einen Return gibt. Wie siehst du das so? Je mehr Vermögen man hat, umso mehr sollte man auch das Ganze immer mehr prozentualer anschauen, oder sagst du das Gegenteil, oder wie siehst du das?
Warte mal, ich sag dir da mal was zu. Da habe ich es nämlich her. Ich hab die in allen Sprachen. Mhm. Das gibt es auch auf Deutsch, die Zürich-Aktion mit. Ich empfehle es eindeutig nicht, weil da werden schon Liebhaberpreise für bezahlt, weil die aus irgendwelchen Gründen ausverkauft sind.
Echt?
Der Max Gunther lebt auch nicht mehr. So, aber was ich damit sagen will, ach Scheiße, weißt du was? Ich glaube, mein Handy ist gleich leer. Ich hole mal ganz kurz
Kaffee. Keine Kaffeepause hier. Für die Zuschauer.
Ich weiß ja, du machst noch längere Streams, deswegen kann ich das kurz machen. Ich bin gleich wieder
da. Kein Problem. So, wir haben jetzt hier kurze Kaffeepause, sobald der Lars wieder zurück ist. Gucke ich mal noch ein paar Kommentare. Ich habe, glaube ich, heute niemanden gegrüßt. Also ich grüße auf jeden Fall mal alle. Und ich habe Xiaomi, ich glaube, so spricht man es aus, heute ins Casino-Portfolio gelegt. Freut mich natürlich, dass ihr heute fleißig zugeschaltet seid und hoffe, ihr habt auch Spaß im ganzen Dezember. Und ich sehe schon, der Lars ist gleich wieder weg.
Er ist gleich wieder da.
So. Du hast mich, glaube ich, die ganze Zeit gehört, oder? Wegen den AirPods.
Die ganze Zeit, ja.
Die sind übrigens top. Du hast ja auch die AirPod Pros hier an dieser Stelle. Das sind wirklich top Kopfhörer mit gutem Noise-Canceling, finde ich.
Okay. Ja, genau. Genau. Und dann habt ihr ja meine Frau auch gehört. Das ist ja gut dann. ich kann mich an die Frage erinnern. Also, was wollte ich damit sagen? Ich bin kein großer Freund davon. Also, wenn man jetzt ein... ich sag mal so ein Minimum von 10 Werten im Portfolio, würde ich sagen. 15 Werte müssten die meisten vielleicht schon drin haben, einfach deshalb, weil man vielleicht auch manchmal einen neuen Wert aufnehmen will. Ich glaube aber nicht, dass kleine Portfolios 30 oder 40 Werte brauchen. Wenn das Vermögen größer wird, dann kann man das durchaus machen. Und natürlich, Beate Sander zum Beispiel ist eine Top-Frau gewesen, allein schon, weil sie es für die Aktienkultur so viel getan hat. Aber dass man hunderte von Werten in einem Portfolio hat, das ist doch für die meisten Privatanleger kaum zu handeln, weil ich finde, ein Investment in Einzelaktien erfordert dann auch, dass man sich damit beschäftigt. Zumindest man Quartalszahlen anschaut und. Und wer kann das bei hunderten von Aktien? Ich mache das nicht. Ja, wenn, dann schaue ich mir natürlich viele Aktien an, weil ich vielleicht auch andere spekulativere Absichten habe. Aber insofern, ich glaube nicht, dass es immer weiter mitwachsen muss. Und ich glaube vor allen Dingen, und das steht hier in diesem Buch in einem Axiom drin, das Investment muss immer noch in irgendeiner Form bei dir dann irgendetwas bewirken. Mhm. Weißt du, wenn du jetzt sagst, du gehst für 500 Euro hin, es ist dir doch völlig egal, Xiaomi dann verfünffacht, dann ist das für dich irgendwie eine Randnotiz, wo du dann bestenfalls noch denkst, ach ja gut, hätte auch ein paar mehr kaufen können. Also ich finde, wenn man sich schon die Mühe macht, mit dem Investment echt auseinanderzusetzen, und eine Mühe ist natürlich für mich dann auch mehr als nur eine Zeitschrift zu lesen und sagt, okay, ich will das Unternehmen im Portfolio haben, dann muss doch das, was man da hat, sein Commitment auch mit Erfolg belohnt werden. Und das hat es nur dann, wenn es eine gewisse Größe hat. Mhm. Und wenn jede einzelne Position beliebig wird, dann ist auch der Reiz daraus. Und dann kann ich auch, ich meine, es gibt ja ziemlich klare Statistiken, dass ich ab 30 Werten hilft mir die zusätzliche Diversifikation nicht mehr, um das Risiko zu kontrollieren. Also langt es dann auch. Und ich denke, es muss dann immer noch bei jeder einzelnen Aktie, wenn sie steigt, es irgendwas hinterlassen in meinem Portfolio. Ne?
Ja, also so gesehen, dass es dann schon... einen prozentualen Unterschied, sage ich jetzt mal, macht. Weil wenn du eine Million halt schon hast und nur 500 reinballerst, juckt dich das nicht wirklich vielleicht. Aber wenn du dann 5.000 oder ich sage jetzt mal 10.000 reinhaust, dann macht es dann schon nochmal einen deutlichen Unterschied, weil dann schon 10.000 schon 1% vom Vermögen wären auf jeden Fall. Aber spannendes Buch, das muss ich mir unbedingt merken. Hoffentlich kriege ich das noch irgendwo.
Ja, sonst sag Bescheid dann. Bei der nächsten, vielleicht haben wir mal wieder sowas wie eine Messe oder so, dann bringe ich es dir mit.
Auf jeden Fall, würde ich mich mega freuen. Wir sind jetzt langsam schon beim Ende angekommen. War auf jeden Fall eine super, super, super spannende Sache. Und zwar gibt es jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar ist das eine Frage, die ich tatsächlich jedem Gast stellen werde. Und zwar, wie schaut 2021 für dich aus? Persönlich, muss nicht zum Business, also einfach persönlich. Wie du willst.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja da so ein Thema, was uns dieses Jahr relativ viel beschäftigt hat. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt sowieso nicht jeden Tag im Biergarten gehe, sondern im Sommer am liebsten morgens Stand-up paddeln und also der perfekte Tag hat für mich sowieso nicht so, dass ich mich dauernd in Menschenmengen bewege. Das ist insofern habe ich da gar nicht so eine große Beeinträchtigung gespürt. Aber ich muss echt sagen, dass was man sich irgendwann mal an Freiheit erarbeitet hat, und das ist für mich auch ganz wesentlich, zusammen mit meiner Frau, die Freiheit, von überall aus arbeiten zu können, das geht mir echt ab. Das hoffe ich, dass das 2021, obwohl ich vielen Dingen, die sich da jetzt entwickeln, auch kritisch gegenüberstehe, aber da hoffe ich wirklich, dass ich das wieder machen kann. Dass ich muss nicht alle 2 Wochen nach Bali fliegen, darum geht es mir gar nicht. Aber dass ich nicht mal mehr, nicht mal mehr 100 Kilometer nach Norden, also nach Dänemark reinfahren darf oder auch nicht in die Alpen rein. Das sind alles Preise, die sind okay. Und ich glaube, gerade wir, die wir mit Börse zu tun haben, dürfen uns wahrlich nicht beschweren, weil die Aufmerksamkeit in diesem Jahr gigantisch groß war. Ich habe, glaube ich, 2020, das war gar nicht geplant mit 48, aber das wird wahrscheinlich das Jahr sein. Also ich habe lange nicht mehr so viel gearbeitet und so viel arbeiten müssen auch. Weil einfach, also ja, einfach die Stundenzahl, die ich am Schreibtisch verbracht habe, einfach wahnsinnig viel gewesen, hat auch richtig viel Spaß gemacht. Aber ich hätte gerne, also der Teil, der so diese berühmte Work-Life-Balance ausmacht, also die Balance ist im Moment sehr in eine Richtung so. Und das wünsche ich mir, dass es für 2021 besser wird. Und ich wünsche mir, dass all diejenigen, die jetzt 2020 vielleicht die Geldanlage erst für sich entdeckt haben, dass die, wenn wir da mal schwierigere Phasen an der Börse bekommen sollten, dass die dann nicht verschreckt wieder weglaufen, sondern möglichst erkennen, das ist auch eine Gelegenheit. Selbst wenn die Kurse mal etwas länger fallen sollten, wäre das eine Riesengelegenheit. Und ja, ansonsten wünsche ich allen viel Gesundheit. Wir haben dieses Jahr kennengelernt, dass das ein ziemlich großes Thema ist. Ich freue mich auf das nächste Jahr, aber ich hoffe, es sieht ganz anders aus als dieses Jahr.
Sehr schöne Worte. Also da kann ich selber persönlich auch auf jeden Fall noch einiges mitnehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Lars, dass du hier gewesen bist. Die Leute finden dich ja im Prinzip überall auf deinem YouTube-Channel, auf Instagram, aber auch den Podcast. Kannst du noch mal sagen, wie der Podcast heißt?
Dem habe ich den komplizierten Namen Eriksen gegeben, aus Sicherheitsgründen.
Also man findet dich eigentlich auch praktisch überall im Internet und sehr, sehr stark, dass du hier dabei gewesen bist. Ich hoffe, ihr konntet hier auch in der Community einiges mitnehmen vom lieben Lars. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit und
vielen Dank, Thomas. Danke für die Einladung. Gerne. Alles Gute für dich.
Danke dir. Ich würde sagen, wir beenden für heute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!